Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind zu einem sehr spannenden Thema, nämlich die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich möchte meinen Vortrag vorausschicken, ich weiß nicht alles. Ich habe auch nicht auf alles eine Antwort. Und Sie müssen genau prüfen, was ich Ihnen sage, weil Sie wissen weder, ob ich redlich bin, noch ob ich frei von Irrtum bin, das wissen Sie sicher. Deswegen dieses spannende Thema, Glaubwürdigkeit der Bibel, sie ist ein außergewöhnliches Buch. Sie ist in ihrer Entstehung ist sie definitiv einzigartig, die Bibel. Normalerweise, wenn man ein Buch schreibt, ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich ein paar Bücher geschrieben habe, dann sammelt man Material, trägt es zusammen, man entwirft vielleicht ein Inhaltsverzeichnis oder zumindest irgendwie eine Struktur, nach der man dann vorgeht. Man schreibt dann zu den einzelnen Kapiteln entsprechend, sucht sich wieder neue Informationen, spricht mit wem, diskutiert und irgendwann ist dann soweit, man schaltet den Computer ab und jetzt wird es gedruckt. Ne? Wenn das Buch von mehreren Autoren geschrieben ist, das habe ich auch einmal miterlebt, dann muss man sich zusammensetzen, dann muss man einen Plan haben, dann muss man die Aufgaben verteilen und so weiter. Das ist eher ein bisschen eine mühsame Angelegenheit. Ich habe es nur einmal auf mich genommen. Jetzt schreibe ich lieber wieder allein. Die Bibel ist von 40 Autoren geschrieben und umfasst einen Zeitraum von ca. 1500 Jahren. Aufgelegt in 66 einzelnen Büchern. Und eines ist ganz klar, die Autoren der Bibel konnten sich nicht zusammensetzen und eine Redaktionsbesprechung abhalten oder gewisse Planungen zu machen, wie es ausschauen soll, das Buch, was im Endeffekt dann drinnen stehen sollte. Das war einfach aufgrund der langen Entstehungszeit nicht möglich, sich zu kennen. Und es waren ganz unterschiedliche Autoren, ganz unterschiedliche Schreiber. Sie kamen aus allen Gesellschaftsschichten, diese Autoren. Der Mose war Politiker, Josua war zum Beispiel ein General, Salomon ein König, Amos ein Hirte, Nehemia ein Minister, Daniel ein Staatsmann, Petrus war Fischer und Lukas, der Verfasser des Lukas-Evangeliums, war Arzt. Der Matthäus, das Matthäus-Evangelium war ein Zöllner und Paulus war ein Rabbiner. Also es ließe sich noch fortsetzen. Eine ganz interessante Mischung und ganz interessant, aus welchen verschiedenen Perspektiven und Gesellschaftsschichten dieses Buch geschrieben wurde. Die Herren schrieben auch an ganz unterschiedlichen Orten. Mose schrieb in der Wüste, der Jeremia im Kerker, der David auf den Bergen und in einem Palast, Paulus im Gefängnis, Lukas auf der Reise und Johannes aus dem Exil in Patmos. Also wiederum, keine einheitliche Linie in diesem Sinne. Auf drei Kontinenten, in drei verschiedenen Sprachen, Aramäisch, Hebräisch und Griechisch. Und das ist schon mal von der Entstehung her eines Buches sehr, sehr interessant, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, welchen gigantisch großen Zeitraum es geschrieben wurde von vielen verschiedenen Autoren und dennoch gibt es eine Linie. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Einheit. Es ist nicht eine wahllos zusammengewürfelte Sammlung von verschiedenen Berichten und Geschichten, sondern es gibt eine ganz einheitliche, saubere Linie durch die Bibel. Und das sind ein paar Dinge wie Antwort auf die Fragen, wer ist Gott? Auf der anderen Seite auch, wer ist der Mensch? Gibt es eine Möglichkeit der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen? Und als zentraler roter Faden sieht sich die Person Jesu durch. Im Alten Testament, im Sinne der Prophezeiungen, im Neuen Testament ist er ja dann gekommen. Die Bibel ist auch einzigartig in ihrer Aktualität. Sie wird den Kindern schon vorgelesen und die Alten lesen sie auch noch. Viele Menschen aus allen verschiedenen Gesellschaftsschichten, Klassen, Alters lesen dieses Buch. Und viele Beispiele aus der Bibel sind in den allgemeinen Sprachschatz übergegangen. Die Menschen, die sie anwenden, wissen das gar nicht mehr. Beispiel vom Sündenfall im Paradies oder der Splitter im eigenen Auge oder der Balken. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kennen viele, die auch die Bibel noch nicht gelesen haben oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dann ist die Bibel noch einzigartig in ihrer Verbreitung. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Bestseller dieser Erde. Das Kommunistische Manifest 1848 formuliert, kommt einmal auf ca. 500 Millionen Verbreitung. Der Herr Engels und der Herr Marx haben damit ihre Ideen dargelegt und ein guter Kommunist hat es einfach lesen müssen. Ne? Der Koran, etwas weiter verkauft, sind 800 Millionen Auflage oder verkaufte Exemplare. Sehr, sehr große Auflage haben die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Das sind schon ca. 1 bis 1,5 Milliarden. Und die Bibel als absolute Alleinstellung ist mit 3 Milliarden Exemplaren vertreten. Dabei sind viele Kopien, die einfach so gemacht waren, gar nicht berücksichtigt. Sie ist auch in ihrer Übersetzung ganz interessant oder in ihrer Verbreitung. Wir haben ungefähr auf der Welt ca. 7000 Sprachen, davon in Papua-Neuguinea allein 832. Da kann sich Europa verstecken, da gibt es nur 173. Aber vielleicht haben Sie noch nie jemand Wespisch, Kaschubisch, Karamaisch oder Kornisch reden gehört. Es sind halt Minderheiten, 200, 300, 400 Leute, die diese Sprachen sprechen. Aber die Bibel ist das am meisten übersetzte Buch der Erde überhaupt. Ja, wir sehen hier, es gibt noch 4000 Sprachen circa, wo es noch keine Übersetzung gibt. In 1200 Sprachen gibt es Teilübersetzungen. Das Neue Testament wurde in 1300 Sprachen übersetzt und die vollständige Bibel gibt es in 540 Sprachen. Das ist einfach ja, eine ganz Besonderheit. Es gibt kein Buch auf der Welt, das so oft in so vielen verschiedenen Sprachen übersetzt wird. Man muss sich dann schon einmal die Frage stellen, wird es sich nicht lohnen, da mal hineinzuschauen? Was die Bibel auch auszeichnet als Buch, ist die Einzigartigkeit ihres moralischen Charakters. Die moralische Lehre, die in der Bibel drinnen steht, die kommt uns Menschen gar nicht so sehr entgegen. Ja, niemand würde sich eine Hölle ausdenken als Bestrafung für Sünde und Unglauben. Ne? Sondern da sucht man irgendwie einen Weg und mit Verständnis und Erklärung und so weiter und so fort. Wir erleben das ja immer wieder. Oder welcher Mensch wird sich Glückseligkeit im Himmel für andere Menschen ausdenken, als Gnadengeschenk natürlich, ne, obwohl sie genauso die Hölle verdient hätten? Niemand käme auf diese Idee. Normalerweise versucht der Mensch gut zu sein, um Gott zu gefallen. Und das ist einfach der Weg der Religionen, den Charakter zu bessern oder das Benehmen. Aber ich möchte Ihnen eines ganz klar sagen, dieser Gedanke ist der Bibel völlig fremd. Durch Gutsein in den Himmel zu kommen, durch Gutsein die ewige Herrlichkeit zu erfassen, funktioniert nicht. Sie ist sehr ehrlich, die Bibel. Sie berichtet ganz ehrlich über ihre sogenannten Helden. Sie zeigt den Mord eines Davids auf. Sie zeigt auf die Lüge und Verleumdung eines Petrus. Noah war betrunken. Das heißt also, es ist ein ehrliches Buch. Es ist nicht, dass Helden in die Höhe stilisiert werden, so wie wir sonst normalerweise gewöhnt sind. Das gibt es bei der Bibel nicht. Sie zeigt einfach, wie der Mensch ist. Auch die scheinbar Edelsten. Und die Bibel ist lebensverändernd. Ich habe in den 34 Jahren, wo ich jetzt dieses Buch lese, noch nie jemanden kennengelernt, dessen Charakter dadurch schlechter geworden wäre. Aber das Gegenteil habe ich schon oft erlebt. Schauen wir kurz hinein, wie sie gegliedert ist. Ja, der größte Teil wird vom Alten Testament erfasst. Das sind die Bücher der Geschichte des Volkes, davor die 5 Bücher Mose, Lebensweisheiten, Psalmen und die Propheten. Und das Neue Testament besteht aus den Evangelien, dann ist die Apostelgeschichte, dann kommen Briefe des Paulus und die sogenannten katholischen Briefe, wie sie Bischof Eusebius 204 nach Christus genannt hat, und dann die Offenbarung des Johannes. Das sind also diese 66 Bücher. Wenn Sie heute eine Bibel in die Hand kriegen, dann werden Sie feststellen, es gibt Kapitel mit Überschriften und es gibt eine Versnummerierung. Das heißt, jeder Satz in der Bibel hat seine eigene Ziffer. Das hat große Vorteile. Die Kapitelteilung hat ein englischer Bischof im 13. Jahrhundert gemacht, Stephen Langton. Und die Versnummerierung, die ist einem Buchdrucker 1551 eingefallen. Und das ist ganz toll, weil man sich dadurch sehr gut orientieren kann in der Bibel. Ja, gerade wenn man sich verschiedene Dinge merken möchte, dann weiß man sehr, sehr schnell die Stelle, wo man nachzuschauen hat und nachzulesen hat. Das ist deswegen so wertvoll, weil sehr viele Leute Inhalte aus der Bibel einfach aus dem Zusammenhang herausnehmen. Wenn Sie die Bibel lesen, dann sind Sie gut beraten, immer mal ein bisschen zu schauen, was schreibt der Schreiber davor und was schreibt er danach. Das ist eine gute Hilfe, nicht mit falschen Informationen befrachtet zu werden. Und die Verszählung hilft da natürlich. Aus welchem Material ist die Bibel entstanden? Und da sind wir bei einer ganz interessanten Sache. Wie ist früher Wissen und Information dokumentiert worden? Man ist ja davon ausgegangen, viele, viele Jahre, dass die Schrift sehr, sehr spät erfunden wurde. Das hat sich allerdings sehr, sehr gewandelt durch einen archäologischen Fund, der 1975 im heutigen Syrien sich ereignet hat, am Tell Madik, das ist ca. 50 Kilometer von Aleppo weg. Dort ist der Palast des Königs von Ebla ausgegraben worden. Kann man heute besuchen, wenn man dort hinkommt. Und die Sensation war der Fund von 15.000 unversehrten Tontafeln. Auf diesen Tontafeln waren Berichte über Steuern, Abgaben, vielleicht was das Finanzamt, Gesetzestexte, diplomatische und Handelskontakte, konnte man alles nachlesen. Diese Tontafeln stammen aus einer Zeit vor 2400 vor Christus, also fast 1000 Jahre bevor Mose begonnen hat, niederzuschreiben. Das heißt also, dass die Schrift und die Dokumentationsmöglichkeiten schon sehr, sehr viel weiter zurückreichen, als man bisher geglaubt hat. Und es wäre ja eigentlich merkwürdig, wenn nicht auch die Schreiber der Bibel sich dieser Dokumentationsmethoden bedient hätten. Das hebelt natürlich das Argument aus, das man immer wieder hört, ja, bei diesen mündlichen Überlieferungen, da haben die einen was vergessen, die anderen haben was dazugetan, die anderen haben was weggenommen. Wenn es mal niedergeschrieben ist, dann ist es halt mal niedergeschrieben. Bei diesem Fund waren sogar Vokabellisten dabei, dass man diese Tontafel in das Sumerische übersetzen konnte. Und diese Sprache, die ist schon länger entschlüsselt. Wie gesagt, die Möglichkeit der Dokumentation entkräftet einfach dieses Argument, ja, die Leute haben es sich beim Erzählen aufgebauscht oder eben klein gemacht oder wie auch immer. Ein anderes Material, das verwendet worden ist, um zu dokumentieren, das war der Papyrus. Der ist in Ägypten und Syrien hergestellt worden. Oder Papyrus ist ja eine Pflanze, ca. 1,5 Meter hoch. Und aus den Stängeln dieser Pflanze, die auseinandergeschnitten wird und aufgerollt und gepresst und so weiter und so fort. Sehr aufwendiges Verfahren, wird doppelt verleimt sozusagen, kreuzweise. Und daraus ist das heutige Vokabelpapier auch entstanden und wird mit Feder und Tinte beschrieben. Diese Blätter sind dann auch aneinander geklebt worden und, entsprechend zusammengerollt. Ein weiteres Grundmaterial der Dokumentation ist das Thema der Pergamente. Pergamente sind heute von Ziegen und Lämmern, Antilopen, wo man die Haare und die Oberhaut abschabt, auf eine relativ aufwendige Art und Weise, Fleischreste etc. Und dann wird das Ganze mit Bimsstein geglättet und man kann wieder drauf schreiben. Dann ist man hergegangen und hat gesagt, diese Schriftrollen sind ein bisschen umständlich zu handhaben und zu transportieren. Wir machen entsprechende Blätter, die man auch vorne und hinten beschreiben kann und bindet sie zusammen in die sogenannten Codices, wie der Codex Sinaiticus, über den wir noch ein bisschen sprechen werden. Allen diesen Materialien ist gemeinsam, dass sie sehr, sehr kompliziert herzustellen sind und aus diesem Grund sehr teuer. Ihre Produktion war teuer und daher war der Besitz eines Buches in vergangenen Zeiten natürlich eine sehr, sehr teure Angelegenheit und war sehr kostbar. Wobei die Kunst des Lesens, wie wir heute wissen, teilweise weiter verbreitet war, als wir es gemeinhin annehmen. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, es war schon sehr früh eine Möglichkeit einer sehr exakten schriftlichen Dokumentation von Ereignissen. Und damit würde ich ganz gern mit Ihnen zu den Inhalten der Bibel kommen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn Sie in einem Geschäft eine Packung Salz kaufen, wie wissen Sie, dass das, was der Verkäufer sagt, auch in der Packung drinnen ist? Naja, der erste Schritt könnte sein, Sie lesen, was auf der Packung draufsteht. Nicht? Wenn behauptet wird, es ist was anderes drinnen wie Salz, dann werden Sie es wahrscheinlich lassen und werden es nicht kaufen, weil Sie wollten Salz kaufen. Nicht? Lesen, was auf der Packung steht. Die Bibel behauptet, dass sie zu uns spricht. So wie Sie an dem Eingangsfoto gesehen und verstärkt ausgedrückt gesehen haben, ist zum Beispiel im 2. Timotheus spricht die Bibel von alle Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ich meine, behaupten kann man natürlich viel. Aber ein Buch, das diese Aussage macht, ist es zumindest wert, untersucht zu werden und überprüft zu werden. Wenn nämlich die Aussagen stimmen, wäre es ja ziemlich unklug, wenn man es nicht lesen würde. Ne? Der zweite Schritt mit Ihrer Salzpackung wäre, Sie können die Packung aufmachen und nachschauen, was drinnen ist. Schaut es aus wie Salz? In der Bibel lesen Sie 415 Mal, so spricht der Herr. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Oder er sagt, wer an mich glaubt, der hat schon das ewige Leben. Ist das unverschämt? Ist es provokant? Das kann man sicher sagen. Aber ich sage es wieder, wenn nur ein Funken einer Chance bestünde, dass es wahr ist, dann kann man nicht vorbeigetan. Und der dritte Schritt, um drauf zu kommen, ob die Packung wirklich Salz enthält, ist einen Zeigefinger feucht machen und hineinstecken und kosten. Ja. Probieren. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort, probieren geht über studieren. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie sogar bereit sind zu tun, was in der Bibel ist, oder nur mal ausprobieren, was in der Bibel steht, dann werden Sie persönlich erleben, dass diese Worte wirklich nur von Gott kommen können. Ja, wie prüft man jetzt das Ganze? Sie könnten sagen, vielleicht, ja, ich rede da vielleicht ganz nett und ein paar schöne Bilder und alles Mögliche haben wir gehört. Aber wie kann man das prüfen? Na, lassen Sie uns einmal miteinander einige Prinzipien anschauen, wie man die Wahrheit prüft. Grundsätzlich einmal keine Vorurteile. Wenn jemand mit einem Vorurteil an die Prüfung der Wahrheit herangeht oder ausschließt damit, dann wird er selten an die Wahrheit herankommen, nicht? Weil dann hat er sein Vorurteil gefällt, bevor er zum Urteilen überhaupt kommt. Jedes Gericht der Welt übrigens macht das, die Unschuldsvermutung. Ganz normal. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Wird tagtäglich gelebt. Gell? Ich meine, in Bezug auf die Bibel gibt es jede Menge von Vorurteilen. Obwohl viele Leute, die ein Vorurteil hatten, dieses Vorurteil auch korrigieren mussten. Ich denke da immer an den General Wallace, Lew Wallace, der Autor des historischen Romans, der verfilmt worden ist unter dem Titel Ben-Hur. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film, es ist schon eine Zeit lang her, dass er gelaufen ist. Es war ganz interessant, der hat einmal Begegnung gehabt mit einem seiner Stabsoffiziere, der ganz furchtbar über Jesus gespottet hat. Und er hat sich dann entschieden, nachdem er selber nicht sehr sicher war, ob ja oder nein, ich werde alles Material zusammentragen, was ich über diesen historischen Jesus finde. Und später hat er geschrieben, ich zitiere, diese Begegnung hatte zwei Folgen. Zum einen den Roman und zum anderen, dass ich mich zum christlichen Glauben bekehrte. Also ein Skeptiker wird zum Befürworter, weil er prüft. Wenn ich sage christlicher Glaube, möchte ich vielleicht auch darauf hinweisen, verwechseln Sie bitte nicht christlichen Glauben mit christlicher Religion, das ist ein Unterschied. Lassen Sie sich nicht von der Prüfung abhalten. Sie brauchen noch nicht von Anfang an total begeistert sein von dem Buch. Aber Sie sollten es mal prüfen und lassen Sie sich nicht von Leuten abhalten, die behaupten, dass die Bibel nicht glaubwürdig sei. Viele von Ihnen haben noch nicht einmal 50 Seiten davon gelesen und urteilen und reden von einem orientalischen Märchenbuch. Aber es gibt Millionen von Leuten, die Ihnen das Gegenteil sagen würden. Wenn wir ein historisches Dokument beurteilen wollen, ob es glaubwürdig ist, ob es richtig ist, ob es original ist, dann gibt es zwei Dinge. Also die geeignete Prüfmethode ist erstens einmal die Möglichkeit, die naturwissenschaftliche Methode, ich komme gleich drauf, und die zweite Möglichkeit ist die geschichtlich-rechtliche Methode. Da schaut man noch Beweismittel, mündliche Zeugen, schriftliche Zeugen, Indizien, so wie der Richter das normalerweise macht. Und wenn Sie ein historisches Dokument beurteilen wollen, dann stellt sich zuerst einmal bei der naturwissenschaftlichen Methode die Frage, stimmt der heutige biblische Text überhaupt mit den damaligen Texten überein? Das hört man ja immer wieder, im Lauf der Zeit ist da was dazugekommen und hineingeschrieben worden oder es ist was weggekommen und so weiter. Das muss man beurteilen. Das andere ist, die geschichtlich-rechtliche Methode ist, wenn ich es beurteilen möchte, ob es stimmt, dass der heutige Text mit den damaligen Ereignissen übereinstimmt. Ein Beispiel. Vielleicht kommt zu Ihnen irgendwer, der sagt, ich habe eines der ganz frühen Originale von dem Märchen Rotkäppchen von den Brüder Grimm. Ne? Und er sagt, das biete dir um 17 Euro an, weil ich heute einen guten Tag habe. Ne? Jeder von uns weiß, dass sowas eine relativ wertvolle Angelegenheit ist. Sie müssten es prüfen, oder? Weil sonst sind 17 Euro auch zu viel. Was würden Sie machen? Sie würden den ersten Schritt gehen und schauen, stimmt der heutige Text mit dem überein, was die Brüder Grimm geschrieben haben? Da würden Sie wahrscheinlich zur Bodmer-Stiftung gehen nach Genf. Der Martin Bodmer war ein Mann, der hat Privatgelehrter, der ist 1971 gestorben, jetzt ist sein Vermächtnis in einer Stiftung. Der hat 150.000 einzigartige Werke der Weltliteratur gesammelt in 80 Sprachen aus drei Jahrtausenden. Unter anderem auch die Urschrift der Märchen der Brüder Grimm. Also, Sie würden dort hingehen und würden den Text daneben hinlegen und würden Sie anschauen, ist das der Originaltext? Wenn ja, dann könnte man schon den nächsten Schritt machen und die zweite Prüfung ansetzen, stimmt der heutige Text, den Sie da lesen, stimmt er mit den Ereignissen damals zusammen? Und wenn Sie keine anderen Beweise finden, dann würden Sie wahrscheinlich feststellen, das muss ein Märchen sein. Und genauso kann man die Bibel prüfen. Genau auf diese Art und Weise. Auf diese Art und Weise werden alle historischen Dokumente geprüft. Die naturwissenschaftliche Methode stellt eben die Frage, stimmt der Text mit dem von früher überein? Und das ist ganz interessant, weil die Bibel viele Jahrtausende schriftlich, und zwar handschriftlich, weitergegeben wurde, ist es natürlich sehr, sehr schwer, alle Bibeln im Mittelmeerraum, die handschriftlich geschrieben worden sind, umzuschreiben. Ne? Wie wollen Sie denn das machen? Man kann vielleicht ein Buch falsch schreiben, oder man kann vielleicht 10 falsch schreiben, aber die anderen, die schon vorhanden sind, die können Sie nicht mehr fälschen. Das ist original. Und zur Überprüfung von einer Textgenauigkeit macht man nichts anderes, als möglichst viele Exemplare zu sammeln aus unterschiedlichen Epochen. Und je näher der Abfassungszeit eines Schriftstücks an dem Hauptereignis dran ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Urtext hat. Ne? Wenn es schon viele Jahre ist, dann könnte ja doch ein Fehler sein. Aber wenn es unmittelbar nach diesem Ereignis dokumentiert worden ist, ist es wahrscheinlich, dass da der Urtext vorhanden ist. Das ist ganz interessant, wie wir mit Urtexten umgehen. Nur ein Beispiel hier. Das sind einige der sogenannten Klassiker. Ne? Der Aristoteles und Caesar, Tacitus, Plinius, Neues Testament. Und es ist sehr interessant. Die meisten Leute haben überhaupt kein Problem zu glauben, dass dieser Caesar mal erstens gelebt hat und zweitens, dass er seine gallischen Kriege geführt hat und so weiter und so fort. Das ist alles völlig klar. Aber überlegen Sie mal, wenn wir nur den Caesar nehmen, die früheste Abschrift seiner Werke ist 1000 Jahre, nachdem er gelebt hat, oder genau 900 Jahre. Das sind die einzigen Dokumente, das sind die jüngsten, die wir haben. Also es sind 900 Jahre vergangen, aus dieser Zeit gibt es keine Dokumente, nur dann ist eins aufgetaucht, allerdings ist schon 900 Jahre später. Also relativ lang, ne? Bei Aristoteles dasselbe, Tacitus, Plinius, Sie können es selber lesen. Aber was auffällig ist, niemand hat Zweifel, dass die Dinge so sind. Werden ganz klar dokumentiert und dargestellt, aber wenn es ums Neue Testament geht, dann sind alle Zweifel vorhanden, ob das wohl richtig sein kann und ob hier wohl nicht falsch geschrieben wurde. Was haben wir vom Neuen Testament? Haben wir die frühesten Abschriften aus dem Jahr 130 nach Christus. In der Zwischenzeit gibt es eines, das ist noch jünger, aber es ist ein kleines Fragment. Und wir sehen, dass es einmal im Verhältnis dazu eine sehr, sehr kurze Spanne ist, nachdem schon die ersten Dokumente auftauchen. Und man sieht auch, dass die Anzahl der Dokumente im Verhältnis zu den anderen Klassikern enorm groß ist. Je mehr Abschriften das man hat, je näher diese dem Abfassungszeitpunkt nahe sind, desto mehr kann man sich sicher sein, dass man den Originaltext in Händen hat. Übrigens, in der Überlieferung der Schauspiele von William Shakespeare, der ist 1600 gestorben, ungefähr 1616, gibt es mehr unklare Stellen als in der gesamten Bibel, trotzdem er erst 500 Jahre tot ist. Ein besonders starkes Argument für die Textgenauigkeit der Bibel ist 1947 mit den Schriftrollen von Qumran entdeckt worden. Einige Hirtenjungen haben bei der Suche nach ihren Schafen einige Höhlen entdeckt, in denen Steinkrüge mit Pergamente waren. Man muss wissen, dort ist das Klima extrem trocken, das heißt, dort hält sich sowas über Jahrtausende in der Tat. Und es hat sich herausgestellt, es waren Textfragmente, 2200 Jahre alte Abschriften des Alten Testaments. Und das ist schon ganz interessant, wenn wir heute Texte bekommen, die 2200 Jahre alt sind, da ist es dann interessant, was steht in diesen 2200 Jahre alten Abschriften und was steht in Ihrer Bibel drinnen. Ne? Dann wissen Sie es nämlich ganz genau, ob zutreffend oder nicht zutreffend. Und diese Schriftrollen, die sind heute zugänglich gemacht worden. Man kann es lesen, vorausgesetzt man kann Hebräisch. Und Sie können sich diese Rollen heute in Jerusalem im Schrein des Buches anschauen. Vielleicht ein Detail zum Schmunzeln am Rande. Nachdem diese Pergamente zu horrenden Preisen verkauft worden sind, kamen zum Leidwesen der Textforscher einige besondere Schlitzohren auf die gute Idee, aus einem Fundstück drei zu reißen, ne? Und damit doppelt zu verdienen. Aber die Schriftforscher haben die Dinge zusammengesetzt und wie gesagt, man kann diese ganzen Texte heute lesen. Das Neue Testament, die Bibel ab der Geburt Jesu, ist besonders gut dokumentiert. Da gibt es eine ganz interessante Begebenheit, das war der Bibelschatz aus dem Abfallkorb, hat die Geschichte geheißen. Das war 1844, brach ein deutscher Bibelforscher, Konstantin von Tischendorf, zu einer gefährlichen Mission in den Orient auf. Sein Ziel war das Katharinenkloster auf Sinai. Das war damals in der Tat eine Weltreise bis dorthin. Das Katharinenkloster auf Sinai, man kann es ja heute noch besuchen, ist das älteste Kloster der Welt überhaupt. Das ist irgendwann um 500 errichtet worden. Und er suchte möglichst alte Bibelhandschriften, um den Bibelkritikern zu beweisen, dass damals, als es aufgeschrieben wurde, schon der gleiche Text war als wie heute. Und er hat das Kloster besucht, er hat nichts gefunden, die Äbte und für meine Mönche waren eher wenig kooperativ, aber am Tag seiner Abreise hat er in einem Abfallkorb einige großformatige Pergamentblätter gefunden und es hat sich herausgestellt, dass sie Teile einer griechischen Bibel aus dem 4. Jahrhundert nach Christus waren. Es war natürlich eine Sensation. Er hat mit Mühe und Not 42 Blätter davon bekommen, aber auch nur deswegen, weil die sind jetzt zum Verbrenner in dem Opferkorb drinnen gewesen. Er hat dann noch ein paar Mal dieses Kloster besucht, immer wieder eher abweisende Haltung erlebt, bis dann bei seinem letzten Besuch der russische Zar interveniert hat, auch sich ordentlich mit Finanzen dem Kloster gegenüber eingebracht hat. Und dann bei der Abreise hat der Abt des Klosters von einem Regal herunter einen Kodex genommen. Das war der Codex Sinaiticus. Der war eine gesamte Abschrift des Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das war natürlich die Sensation, weil jetzt hat man, Qumran war eigentlich sehr, sehr viel später, aber jetzt hat man schon mal gesagt, 400 Jahre, der gleiche Text im 4. Jahrhundert, als wie wir heute haben, ist ja spannend. Ne? 1897 platzte die nächste Bombe. Zwei junge Oxforder Wissenschaftler gruben in der Nähe von Kairo aus einem antiken Abfallhaufen 36 Dokumente vom Neuen Testament aus der Zeit zwischen 200 und 300 nach Christus. 1934 hat man auf einem koptischen Grab einen Tongrug gefunden mit ebenfalls Dokumente aus dem 2. und 4. Jahrhundert. Die hat ein britischer Milliardär gekauft, Cester Beatty, der sie in einer Ausstellung zur Verfügung stellt. Das derzeit älteste Dokument, das wir kennen, wurde 1934 von Robertson, einem Textforscher, in dem Nachlass dieser beiden Oxforder Gelehrten gefunden. Das ist ein 6x9 cm großes Johannesevangelium Papyrus. Es wird auf die Zeit zwischen 100 und 125 nach Christus datiert. Da war Jesus gerade einmal 80 bis 90 Jahre gekreuzigt. Gell? Also sehr, sehr nahe schon daran. Vor 80 Jahren, ne? Ist doch interessant. Also Abstand 80 Jahre. Wenn wir schauen, was bei uns vor 80 Jahren war, der Mercedes hat den ersten Diesel-Pkw auf den Markt gebracht und Agfa hat den ersten Farbfilm für die Schmalfilmkamera auf den Markt gebracht. Und der erste Hubschrauber ist 186 Meter geflogen. Ne? Das heißt, es ist dokumentiert. Und wir haben überhaupt keinen Zweifel zu glauben, dass das richtig ist. Warum sollte es damals anders sein? Es ist interessant. Und ich frage mich immer wieder, warum die Menschen unserer Zeit glauben, dass die Menschen der Vergangenheit dümmer waren oder weniger fähig zur Dokumentation waren. Die waren mindestens so gescheit. Wenn man sich anschaut, unter welchen Voraussetzungen Bauwerke errichtet worden sind, Kulturen entstanden sind und so weiter und so fort. Medizinische Kenntnisse. Ich weiß nicht, ob heute der Arzt einem anderen Menschen den Schädel aufmachen kann, ohne dass er verblutet. Das hat es gegeben bei den Ägyptern. 1956 erwarb der Privatgelehrte Martin Bodmer für seine Sammlung, eben, wir haben den schon kennengelernt, der hat auch die Grimmschen Märchen erworben, eine fast völlige Sammlung aus dem Johannesevangelium, auch 200 nach Christus. In Münster gibt es ein Institut für neutestamentliche Textforschung. Und es ist interessant, dieses Institut dieser Universität beschäftigt sich nur mit alten Texten, Textforschung, Beschreibung, Nachforschung und so weiter und so fort. Und es gibt eine interessante Aussage aus diesem Institut, das heißt, die Überlieferung des biblischen Textes ist ein Phänomen, das in der gesamten Literatur der Antike ohne irgendeine Parallele ist. Wir haben heute noch denselben neutestamentlichen Bibeltext wie zu jener Zeit, da er abgefasst wurde. Differenzen betreffen lediglich Wortdreher, Rechtschreibfehler, aber in gar keinem Fall den Sinn. Vielleicht ist auch noch interessant, was außerbiblische Autoren über die Bibel sagen. Das ist wie zum Beispiel Josephus Flavius, war Jude, der in römische Dienste getreten ist, der in einem seiner Bücher Bezug nimmt auf Christus. Eben die anderen etwas später, Justin, der Märtyrer, Irenäus etc. etc. Das sind alles Leute, die die Bibel nicht geschrieben haben, aber die dokumentiert haben, was darum herum ist. Ja, wir wissen nun, dass der Text korrekt überliefert und richtig abgeschrieben wurde, aber wir wissen noch immer nicht, ob der Inhalt stimmt, ob die damaligen Ereignisse korrekt notiert wurden. Das wissen wir noch nicht, ne? Das wäre ganz ein wesentlicher Punkt. Das ist jetzt der zweite Punkt. Die naturwissenschaftliche Methode hilft uns natürlich nicht, zum Beispiel bei der Überprüfung der Aussage, dass J.F. Kennedy jemals Präsident der USA gewesen ist. Oder gar, ob Jesus eine historische Person war. Dafür braucht man eine andere Methode der Beurteilung, das ist die historisch-rechtliche Methode. Vielleicht sagen Sie bei Kennedy, ja, den habe ich ja im Fernsehen gesehen. Aber ich warne Sie sehr. Vielleicht hat einer von Ihnen den Film gesehen, Forrest Gump. Übrigens ein empfehlenswerter Film. Und in dem Film gibt der Filmschauspieler Tom Hanks drei verschiedenen Bundespräsidenten der USA die Hand. Und keiner von denen hat noch gelebt, als er den Film aufgenommen hat. Das ist Illusion. Gell? Also man muss genau durchschauen. Sein Partner hat in dem ganzen Film amputierte Beine. Ne? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere da. Gott sei Dank ist der Filmschauspieler kerngesund, gell? Aber es entsteht diese Illusion. Also, ob man was im Fernsehen sieht, naja. Es kommt ja auch darauf an, wohin der Kameramann seine Linse richtet. Schauen wir mal die geschichtlich-rechtliche Methode an zum Thema. Wir haben schon gesagt, die geschichtlich-rechtliche Methode bedient sich der Zeugen und der Indizien. Das kann man ganz gut ausprobieren. Angenommen, jemand hätte die größten Schwierigkeiten oder das größte Problem damit und behauptet, sie waren gestern bei diesem oder jenem Vorfall dabei. Und sie wollen jetzt beweisen, dass sie zum entsprechenden Zeitpunkt gar nicht dort gewesen sein können. Wie machen sie denn das? Sie holen sie Zeugen, ne? Vielleicht sind sie mit irgendwem dabei gewesen zu diesem Zeitpunkt. Oder vielleicht haben sie Indizien. Ja. Sie könnten sagen, ich war im Geschäft und habe Bananen gekauft. Und würden auf die Verkäuferin verweisen, würden den Kastenzettel vielleicht noch haben, dieses Indizien. Und damit wäre die Sache erledigt. Und deswegen ist es so wichtig. Ganz gut ist natürlich, wenn man Augenzeugen hat. Gell? Die Kassierin, die hat gesehen, dass ich dort gewesen bin zu diesem Zeitpunkt. Der Kassenzettel trägt auch noch die Zeile mit dem Datum und der Uhrzeit. Damit sind sie aus dem Schneider. Und genau der gleichen Methoden bedient man sich, wenn man nach der geschichtlichen, rechtlichen Methode sucht. Gibt es Augenzeugen dieser Dinge, die damals passiert sind? Und die Bibel ist voll von Augenzeugen. Nur ein Text aus dem Lukas-Evangelium, ganz am Anfang, da schreibt Lukas, der Arzt, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an, und jetzt haben wir schon die Augenzeugen, ja, und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, Hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet bist. Das heißt, Lukas war Arzt, war natürlich gewohnt von seiner Ausbildung her und seiner beruflichen Tätigkeit genau hinzusehen. Ne? Ein Arzt muss schauen können, sonst kriegt er keine richtige Diagnose hin. Und Lukas war so ein Mensch. Und was ist sein Anliegen gewesen? Seine Motivation war, dass der Empfänger seines Briefes, er hat den an diesen Theophilus geschrieben, ein ziemlich dicker Brief geworden, gell? Dass der Empfänger dieses Briefes die Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit dieser Dinge erkennen kann. Das war seine Motivation dazu. Auch in anderen Stellen der Schrift lesen wir, von Zeugen. Gell? Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, lesen wir in der Apostelgeschichte. Oder den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Also die Apostel haben gesehen, dass dieser Jesus wiedergelebt hat. Und sie haben anlässlich einer Gerichtsverhandlung durchaus gesagt, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Die hohen Priester wollten sie stumm machen. Und im 2. Petrus schreibt der Petrus, er ist Augenzeuge der Herrlichkeit Gottes gewesen. Also Augenzeugen über Augenzeugen finden wir. Naja, jetzt kann man natürlich den Einwand bringen, steht ja in der Bibel, nicht? Die waren nur pro, aber nicht contra. Na, dann fragen wir mal diejenigen oder schauen wir, wie die reagiert haben, die contra gewesen sind, nicht? Bei den Feinden findet man ja in der Regel keine große wohlwollende Vorstellung, oder? Und da war eine Situation in Jerusalem, ein Pfingstfest herum, wo Petrus und die 12 Apostel auf einem Balkon offensichtlich gestanden sind und zu einer riesigen Volksmenge, damals war Jerusalem zum Platzen voll, weil im Pfingstfest sind die Leute von überall dorthin gegangen. Und dieser Petrus steht auf diesem Balkon und hält eine Rede, eine ganz gewaltige. Und er sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, sagt er, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes gelöst hat. Also das hat er zu Leuten gesprochen, die 3 Tage vorher geschrien haben, kreuzigt ihn, gell? Entschuldige, 50 Tage vorher. Wenn das, was Petrus dieser Volksmenge gesagt hätte, nicht der Wahrheit entsprochen hätte, was glauben Sie, was die Herrschaften mit dem Petrus gemacht hätten? Die hätten den von dem Balkon aber gefischt wie nur. Und das Christentum wäre im Mutterleib erstorben, nicht? Aber wir lesen ganz das Gegenteil. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Wir sehen, wir haben wirklich Mist gebaut. Es stimmt, was du uns sagst. Was sollen wir tun? Und an dem Tag haben sie 3000 Leute zu einem Leben mit Jesus Christus entschlossen. Ich weiß, es ist immer das Thema Wunder oder was auch immer, aber Augustinus hat da mal ganz einen interessanten Standpunkt eingenommen. Er hat gesagt, Wunder sind nicht gegen die Naturgesetze, sondern gegen das, was wir von ihnen wissen. Wir wissen vielleicht nicht alles. Oder ziemlich sicher nicht. Es war eine historische Tatsache. Die Leute haben das gesehen. Ich führe das nächste Mal noch deutlicher aus, dass dieser Jesus Christus auferstanden ist, dass das Grab leer gewesen ist. Niemand hat in dem ganzen Prozess den Leichnam Jesu irgendwo vorweisen können. Und glauben Sie mir, viele waren sehr, sehr interessiert daran, das zu tun. Man hat ja gewusst, in welchem Grab er liegt. Jede Sekretärin hätte in der Mittagspause in Jerusalem eine Viertelstunde gehen können und nachschauen, ob das Grab voll ist oder ob es leer ist. Gell? Dann gibt es noch Indizien über die Richtigkeit der Bibel. Ich möchte Ihnen einfach Argumente jetzt präsentieren, um zu zeigen, dass dieses Buch auch von äußeren Umständen her beurteilt werden kann. Man muss nicht gleich, wie ich schon vorhin gesagt habe, total begeistert sein, aber mal nüchtern anschauen, was lässt sich denn beweisen? Und ich sage, wenn man einer Sache keinen Irrtum nachweisen kann, dann muss ich zumindest, bis das ist, könnte annehmen, es ist korrekt und richtig. Nicht? Wie gesagt, jeder Richter macht es. Schauen wir uns mal kurz an. Im Römerbrief lesen wir, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt, es grüßt euch Erastus, der Schatzmeister und Bruder des Quartus. Es gibt 1929 eine Ausgrabung einer Inschrift in Korinth. Der Brief ist ja aus Korinth geschrieben worden. Erastus, der Prokurator und Ädile, legte diese Pflaster auf eigene Kosten. Also Bezug auf diese Persönlichkeit. Im 1. Korinther weist der Paulus auf den Fleischmarkt hin. Auch der ist ausgegraben worden. Dann Lukas schreibt davon, ganz am Anfang seines Evangeliums, dass aufgrund der Verordnung des Kaiser Augustus eine Verordnung ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Das ist auch eine interessante archäologische Entdeckung, die sehr viel später gemacht wurde, dass die Römer alle 14 Jahre so eine Volkszählung machten. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, um schätzen zu können, wie viel Steuer können wir lukrieren. Wie groß ist die Bevölkerung und was können wir daraus ziehen. Und er schreibt im zweiten Vers danach, diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. In der Nähe von Damaskus, der Hauptstadt von Syrien, ist eine Inschrift ausgegraben worden, wo drauf steht, Freigelassener von Lysanias, dem Landesfürsten zwischen 14 und 29 vor Christus. Komplett zutreffend. Ja, dann gibt es noch einen Hinweis in der Apostelgeschichte auf das Theater von Ephesus. Auch das ist ausgegraben worden. Österreich engagierte sich ja sehr stark in Ephesus in der Erneuerung der Bibliothek. Und dann ist noch von diesem Pontius Pilatus die Rede, der einen furchtbaren Prozess geführt hat. Da wurde 1961 von 2 italienischen Archäologen eine Tafel bei der Entdeckung von Caesarea ausgegraben, wo drauf gestanden ist, Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa, hat das Tiberium den Caesar gewidmet. Also auch hier wieder ein Bezug auf diesen Mann. Vielleicht gibt es noch ein inneres Indiz, das auf die Richtigkeit und auf die Korrektheit hinweist, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war. Und das finden wir indirekt in dem Tod der verschiedenen Apostel. bis auf den Johannes, sind alle eines gewaltsamen Todes gestorben. Petrus wurde gekreuzigt, Matthäus tot durchs Schwert und so weiter und so fort. Wenn diese Leute gewusst hätten und sicher gewesen wären, dass Jesus Christus nicht auferstanden ist, glauben Sie, dass sie das erduldet hätten? Weil dann stirbe ich für eine Lüge, die ich noch dazu weiß. Vielleicht aus dem Alten Testament noch ein paar Fakten, auch ganz interessant. Immer wieder spricht die Bibel im Alten Testament von den Hethitern. Und das war lange Jahre für die Bibelkritiker ein ganz wichtiger Hebel, dass man gesagt hat, ja, das Volk gibt es ja gar nirgends. Das war nie vorhanden, da ist von irgendwelchen Dingen die Rede, die nicht stimmt, bis man dann 1920 bei Ankara die Hauptstadt Hattusa ausgegraben hat. Und diese Hauptstadt, die hat es auch in sich, gell? 6 Kilometer lange Mauer rundherum bis zu 5 Meter mächtig. Eine der fortschrittlichsten Städte dieser Zeit, 31 Tempel, gepflasterte Prozessionswege, unterirdische Silos für Getreidespeicher, tragbare Sitzbadewannen, ein perfektes Abwassersystem. Und auf der Königsburg hat man 30.000 Tontafelfragmente ausgegraben. Wir sehen, die Geschichtsschreibung muss eigentlich immer wieder an das angepasst werden, was die Bibel sagt. Ähnliche Situation, der Tunnel des Hiskia. Bis vor 130 Jahren haben sich die wenigsten Leute vorstellen können, dass man einen Tunnel von zwei Seiten graben kann. Wie sollten sie die beiden Trupps treffen, nicht? Und die Bibel schreibt von so einem Tunnel seit ca. 2700 Jahren im Buch Chroniker zweites. Und natürlich war das wieder der Angriff für Bibelkritiker, bis man 1856 den Zugang zu diesem Tunnel gefunden hat, den der König Hiskia 725 vor Christus als Wasserleitung unter Jerusalem graben ließ. Und man entdeckte sogar eine eingemauerte Schrifttafel, die genau den Hergang der Grabung von zwei Seiten her bestätigt. Das kann man sich heute in einem Museum in Istanbul anschauen. Auch hier wieder anpassen. Es gibt also viele, viele Indizien, viele Zeugen, sofern man sie zu Wort kommen lässt, die belegen, dass die Bibel korrekt ist. Es gibt auch Prophetien, und das ist belegt, wo man einfach sehen kann, wie die Bibel strukturiert ist und welche Aussagen getroffen werden, dass sie wahrhaftig sind. Wir finden im 5. Buch Mose eine Aussage, da steht, und du Volk Israel wirst aus dem Land herausgerissen werden und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen und unter jenen Nationen wirst du in Bedrängnis wohnen. Das war ca. 1500 vor Christus. Im Jahr 70 nach Christus sind die Römer über Jerusalem hergefallen und haben die Stadt zerstört und 985 andere Dörfer und Städte und haben das Volk der Juden in die Vertreibung gejagt. Bis ganz kurze Zeit, wie wir wissen, ist der Staat Israel 1946 neu erstanden und auch dafür gibt es eine entsprechende Prophetie. Bis 1948 hat es kein Landkarten gegeben, wo überhaupt Israel drauf war. Und Jeremia hat 600 vor Christus gesagt, denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in ihr Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Gott verspricht oder Gott tut das, was er verspricht. Derzeit leben in Israel ca. 6 Millionen Juden aus 120 verschiedenen Ländern, die von allen Nationen herbeigeströmt sind. Ein Volk, das in alle Welt zerstreut wurde, keine Exilregierung hatte, 70 Generationen überlebte und auch Kultur und Sprache und Religion überlebten. So etwas gibt es auf der Welt nicht nochmal. Der Staatengründer David Ben-Gurion, der erste Staatspräsident von Israel, hat einmal gesagt, auf eine Erklärung hin, wieso das alles so sein muss, hat er gesagt, historisch und rechtlich muss man klar sagen, kommt unsere Daseinsberechtigung aus der Bibel. Gut, vielleicht noch, wie wirkt sie die Bibel auf aus Menschen, die sie gelesen haben? Der beste Beweis, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist, ist die Wirkung, die sie auf Menschen hat, die ihre Botschaft glauben. Wer könnte jemals zählen, wie viele Seelen sich durch dieses einzigartige Buch von der Finsternis zum Licht gewandt hätten? Von der Sünde zur Heiligkeit und von der Verzweiflung zur Hoffnung. Das Buch ist für Millionen von Menschen ein Segen geworden. Die Bibel hat Mörder, Diebe, Ehebrecher und Drogensüchtige, menschliche Wachs aus dem Abschaum der Gesellschaft gerettet. Depressive werden wieder fröhlich, Trinker vor ihrer Sucht geheilt, Lügner sagen plötzlich die Wahrheit, Ehen, die am Scheitern sind, werden wieder heil und ein Leben ohne Sinn wird auf einmal wieder Sinn erfüllt. Kein von Menschen geschriebenes Buch hat sowas jeweils bewegt. Ich sage Ihnen, lesen Sie das Buch, wenn Sie nicht schon darin lesen. Am besten fangen Sie mit Lukas an, das ist einfach, und fragen Sie, wer nichts weiß, muss alles glauben. Gell? Das nächste Mal werden wir untersuchen, wie man durch die Religionen gerettet werden kann und warum gerade Jesus so wichtig ist. Wenn Sie wiederkommen, würde ich das als großes Kompliment empfinden. Danke.